Liebe Geschwister, vielen Dank für die herzliche Begrüßung und dass ihr mich so mit hineingenommen habt in diesen Landesverband und Reisedienst. Das war ja eigentlich von mir ein bisschen anders geplant. Ich habe gedacht, ich wähne euch in dem Glauben, ich werde an dem Sonntag nicht da sein und dann kann ich mal sehen, wer es ernst nimmt, wer blau macht. Nein, das hat damit nichts zu tun. Das ist leider dieses Jahr irgendwie anders gekommen. So, und jetzt stehe ich hier und darf uns in die Predigt einführen und auf Gottes Wort hören. Und ich hoffe, ich darf euch etwas weitergeben von der Freiheit, zu der Christus uns befreit hat. Aber zu Beginn möchte ich noch einmal beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du jetzt hier mitten unter uns bist. Und ich danke dir, dass wir in dir ein Zuhause haben. Herr Jesus, und ich möchte auch nochmal so stellvertretend für unsere Schwester Antchen Fisser beten, Herr, dass sie dieses Zuhause in dieser Gemeinde findet, Herr. Dass sie in der Gemeinschaft einen echten Ort hat, wo sie sein darf, wo sie sein kann, Herr, wenn es ihr gut geht, aber auch wenn es ihr schlecht geht, Herr, dass du einfach dieses Zuhause schenkst. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir alle in diesem Zuhause leben dürfen, in der Gemeinde. Und dass du ja, durch den Glauben uns ein festes Zuhause gibst, wo wir hingehören, wo wir andocken können, wo wir neue Kraft empfangen. So bete ich jetzt, dass du auch diese Predigt und das, was jetzt gesprochen wird, segnest, Herr, und dass es uns zum Denken bringt und zur Kraft wird. Amen. Woran erkennt man eigentlich einen Christen? Ach so, habe ich ja vergessen. Daniel hat ja letztes Mal euch bestochen, ne? Dass ihr zuhört. Wenn einer zuhört, darf er das nachher nehmen. Woran erkennt man einen Christen? Woran?
An der Liebe.
An der Liebe. Und dran noch?
Blaue Augen.
In seinem frohen Sinn. Sanftmut, Gütigkeit, Freundlichkeit. Bitte? Fisch im Auto und fährt wie ein... Naja. Gut, ich hoffe, damit kann man mich heute erkennen. Ja, das ist eigentlich eine spannende Frage. Woran erkennt man wirklich einen Christ? Wir haben da so eine Vorstellung von verschiedenen Dingen. Ich glaube, was ein ganz, ganz wesentliches Merkmal eines Christen ist, ist seine Freiheit. Es ist ein freier Mensch. Es ist ein Mensch, der nicht mehr in Gebundenheiten lebt. Ein Mensch, der nicht mehr permanent unter Druck lebt. Sind wir so frei? Ist das unser Kennzeichen, Freiheit? Freiheit ist aus der Bibel das Zeichen der neuen Gesinnung der Christen. Ein Kind Gottes ist jemand, der die Wahrheit erkannt hat und diese Wahrheit hat ihn frei gemacht. Vor anderthalb Jahren ungefähr habe ich schon einmal über die Freiheit eines Christen gepredigt. Damals habe ich ein Bild verwendet. Vielleicht könnt ihr euch daran noch erinnern. Das beschrieb, wie schwierig es oft ist, in dieser Freiheit wirklich zu leben. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Also wer es jetzt sich erinnern kann? Da ging es um Freiheit. Genau. Aber du darfst dir abholen, okay, du hast es dir redlich verdient. Ich sicher, dass hier das keiner Dummheit macht. Da ging es um einen Bauer in Indien, der Wachteln verkaufte. Und er hat die alle an der Schnur gemacht und hat die Schnur an so einen Ring gemacht, hat den Ring mit dem Flock einfach im Boden gehauen. Und die Wachteln, die liefen da immer drum rum, immer im Kreis, hintereinander. Und irgendeiner, der da auf dem Markt war, der konnte das Elend der Tiere nicht mehr sehen, hat gesagt, was kosten die Wachteln? Ja, die kosten so und so viel, ich kaufe alle. Dann hat er sie alle gekauft und hat gesagt, jetzt mach sie bitte frei, weil ich will hier nicht, dass sie so machen. Und dann hat der Bauer die alle freigeschnitten, aber die liefen weiter rum. Die liefen immer noch genauso im Kreis rum. Dann hat er sie weggescheucht. Und dann kamen sie wieder und liefen weiter darum. Und das ist manchmal, glaube ich, unser Problem. Dass wir manchmal diese Freiheit, die wir in Christus haben, nicht wirklich nutzen können. Weil wir nie gelernt haben, in Freiheit zu leben. Ich empfinde leider immer wieder, dass viele Christen es ebenso nicht wirklich gelernt haben, in Freiheit zu leben. Da kommt mir ganz viel Angst entgegen. Da kommt mir Zurückhaltung entgegen. Sich zurücknehmen immer wieder. Und so seine eigene Position nicht finden können. Sich irgendwo gebeugt und gedrückt fühlen. Da kommt mir viel Gesetzlichkeit und viel Regelwerk in den Gemeinden entgegen. Da kommt mir auch ganz viel gegenseitiger Freiheitsentzug entgegen, dass wir uns gegenseitig manchmal beschränken und uns die Freiheit rauben, weil wir unsere eigenen Erkenntnisse absolut setzen und von den anderen erwarten, dass sie die gleichen Erkenntnisse haben und durchtragen wie ich. Da ist Kontrolle. All diese Dinge, die die Freiheit letztlich beschneiden. Und weil ich immer wieder so viel Unfreiheit erlebe, höre ich nicht auf, von dieser Freiheit in Christus zu reden und zu predigen. Ihr kriegt da jedes Jahr eine Predigt drüber. Wenn man den Begriff der Freiheit, also wirklich diesen wörtlichen Begriff Freiheit in der Heiligen Schrift untersucht, dann können wir Folgendes darüber entdecken. Das ist jetzt so ein klein bisschen ein theoretischer Teil, aber ich werde auch praktischer. Jeder natürliche Mensch, egal in welchem Stand er ist, steht unter der Knechtschaft von Sünde, Gesetz und Tod und führt ein Leben in Unfreiheit. Das ist der Befund der Heiligen Schrift. Das ist das, was Gott in uns Menschen im Moment sieht, wenn wir keine Kinder Gottes sind. Wahre Freiheit kann es darum nur geben, wenn der Einzelne sich zunächst persönlich befreien lässt. Also es muss jemand kommen, der das Gebundene, was mich von der Freiheit trennt, durchschneidet. Bereits beim Propheten Jesaja wird darum auch der Freiheitsauftrag des Messias beschrieben. Der Prophet Jesaja beschreibt haargenau, was der Messias, der uns befreien kann, wirklich tun kann. Da heißt es, zu verkündigen den Gefangenen, und ich mache da eine kleine Einschränkung noch rein, den Gefangenen der Sünde, die Freiheit. Das ist die Aufgabe von Jesus, des Messias. Und Jesus selber zitiert diese Stelle, als er in seiner Heimatstadt Nazareth bei einem Synagogenbesuch aus der Heiligen Schrift vorlas und letztlich damit auch seinen eigenen Messias-Auftrag beschreibt. Da heißt es, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen das Evangelium zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit und Blinden das Augenlicht zu verkündigen, Geknechtete in die Freiheit zu entlassen, zu verkünden ein Gnadenjahr des Herrn. So lesen wir das im Lukas-Evangelium Kapitel 4. Und diese Befreiung, die geschieht letztlich nur durch Jesus Christus. Nur durch Jesus Christus. Da gibt's nichts anderes. Jesus befreit mich mit seinem Opfertod am Kreuz aus der Gefangenschaft der Sünde. Das wissen wir, die meisten von uns jedenfalls. Zudem, wenn wir diesen Begriff Freiheit weiter untersuchen, stellen wir fest, dass Freiheit kein statischer Begriff ist. Also einmal durchschneiden und fertig und Freiheit und dann war's das. Nein, das ist ein dynamischer Begriff. Freiheit, das ist etwas, was zunimmt. Wovon ich mehr bekomme. Freiheit soll zunehmen, zu immer mehr Freiheit führen. Das heißt also, wenn ich als Kind Gottes lebe, werde ich immer mehr frei. Nicht weniger. Nicht gedrückt. Das Gesetz dieser Dynamik, das im Neuen Testament, das Gesetz der Freiheit, diesen Begriff gibt es tatsächlich im Jakobusbrief, oder man kann es auch anders sehen, anders übersetzen, des Geistes, das Gesetz des Geistes, oder auch das Gesetz Christi genannt wird, heißt, je mehr Bindung an Jesus Christus und sein Wort, desto mehr Freiheit. Also je dicker ich mit Jesus bin, je freier werde ich. Das ist auch etwas, was die Heilige Schrift ganz klar so lehrt. Je enger meine Beziehung zu Jesus Christus ist, je mehr Freiheit habe ich. Je freier werde ich von Schuld, je freier werde ich von meinem Gewissen, je freier werde ich auch in dem Leben als Christ, dass ich nicht mehr abhängig davon bin, was denkt der oder der oder der von mir. Je enger ich mit Jesus zusammen bin, je freier bin ich. Paulus sagt das zum Beispiel im Galaterbrief, wo es im Kapitel 5 ganz stark darum geht, wie wir als Christen wirklich frei sind. Da heißt es dort im Kapitel 5 ab Vers 16 über das Leben im Heiligen Geist. Ich sage aber, führt euer Leben im Geist, sagt Paulus, und ihr werdet dem Begehren des Fleisches nicht nachgeben. Also, je enger wir zu Jesus sind, je mehr Gottes Geist in uns sich auswirken und ausbreiten darf, je mehr Freiheit und je weniger sind wir mit der Sünde konfrontiert. Denn das Begehren des Fleisches richtet sich gegen den Geist. Das ist etwas, was in uns kämpft. Die beiden liegen ja miteinander im Streit, so dass ihr nicht tut, was ihr tun wollt. Wenn ihr euch aber vom Geist leiten lasst, untersteht ihr nicht dem Gesetz. Es ist ja offensichtlich, dass die Werke des Fleisches sind, und dann listet Paulus hier so eine ganze Latte auf, von Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Eigennutz und so weiter und so weiter. Das raubt uns unsere Freiheit. Und ich nehme jetzt einfach mal willkürlich was raus, Streit. Streit raubt uns die Freiheit. Ich binde mich, je länger ich in diesem Streit verharre, je mehr binde ich mich an diese Situation des Streites, an die Auswirkungen des Streites, an die Dynamiken, die da drin entstehen, an die vielleicht Unvergeblichkeit und so weiter. Ich binde mich da immer mehr dran und ich werde immer unfreier in meinem Handeln. Das geht dann so weit, wenn ich nur von Weitem vielleicht den Menschen sehe, mit dem ich Streit habe, dass schon alles zu spät ist. Ich kann dann gar nicht mehr anders, als zornig zu sein, als wütend zu werden. Ich bin daran gebunden und ich bin nicht frei, so zu handeln, wie es Jesus gemäß entsprechen würde. Je näher ich aber bei Jesus bin, je mehr Gottes Geist in mir ist, je deutlicher wird es doch, dass dann Jesus sagen wird, nein, jeder Streit kann durch Versöhnung gelöst werden. Ich komme aus dieser Umklammerung eines Streites heraus, aus dem Hass, aus dem Zorn, aus all diesen Dingen komme ich heraus. Und das meint es eigentlich damit, dass es dynamisch ist. Und das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Jesus Christus, so lesen wir im Römerbrief, hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und ohne die Bindung an Christus bleibt die Freiheit gefährdet, sogar noch mehr, sie verkehrt sich wieder in Knechtschaft. Du kannst als Kind Gottes auch wieder Knecht werden. Ein Beispiel des Streites, wenn du das immer weiter ziehst und das immer weiter mit dir in deinem Leben mit rumschleppst. Letztlich knechtest du dich wieder an die Schuld, an die Sünde, weil du wirst schuldig werden. Deshalb lesen wir auch immer wieder die Aufforderung, die Freiheit nicht zu missbrauchen. Das ist uns Kinder Gottes in der Regel auch immer ziemlich klar, dass wir die Freiheit Gottes auch nicht missbrauchen wollen. Aber, was noch viel wichtiger ist, aber auch nicht gesetzlich einzuschränken. Wenn Christus uns frei gemacht hat, fangen wir an, nach einem Gesetz zu leben, was das genau wieder festlegt. Das und das und das und das und das nicht. Deshalb nochmal zurück zu Paulus, zum Galaterbrief. Ich glaube, eines der größten Gefahren ist, dass wir die Freiheit nicht dynamisch verstehen und dass wir sie gesetzlich verstehen. Ein Text, der holprig ist, Karl Ingo hatte mir heute Morgen mich schon darauf angesprochen, das ist ein ziemlich schwieriger Text, im ersten Moment schwer zu verstehen, aber ich glaube, wir werden den miteinander so beleuchten, dass er zu verstehen ist. Ich lese aus Galater Kapitel 5, die Verse 1 bis 15. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Steht also fest und lasst euch nicht wieder in das Joch der Knechtschaft einspannen. Seht, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird Christus euch nichts nützen. Ich bezeuge nochmals jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, alles, was das Gesetz verlangt, zu tun. Ihr, die ihr im Gesetz Gerechtigkeit finden wollt, habt euch von Christus losgesagt. Aus der Gnade seid ihr herausgefallen. Denn im Geist und aus Glauben warten wir auf die Erfüllung unserer Hoffnung, die Gerechtigkeit. In Christus Jesus gilt ja weder beschnitten sein noch unbeschnitten sein, sondern allein der Glaube, der sich durch die Liebe als wirksam erweist. Ihr seid doch gut gelaufen. Wer hat euch bloß daran gehindert, euch weiterhin von der Wahrheit bestimmen zu lassen? Es ist nicht die Überredungskunst dessen, der euch beruft. Schon ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teich. Ich habe im Herrn Vertrauen in euch, dass ihr nichts anderes im Sinn habt. Der euch aber durcheinander bringt, wird sein Urteil zu tragen haben, wer er auch sei. Ich aber, liebe Brüder und Schwestern, falls ich weiterhin die Beschneidung verkündigen sollte, was werde ich dann noch verfolgt? Dann wäre ja das Ärgernis des Kreuzes beseitigt. Sollen sie doch sich gleich kastrieren lassen, die euch aufhetzen. Denn zur Freiheit seid ihr berufen worden, liebe Brüder und Schwestern. Auf eins jedoch gibt Acht, dass die Freiheit nicht zu einem Vorwand für die Selbstsucht werde, sondern dient einander in der Liebe. Soweit einmal. Das sind harte Worte, die Paulus hier loslässt. Er spricht hier von etwas, ihr habt Christus verlassen und ihr habt die Gnade verloren. Das ist nicht zu unterschätzen, was hier gesagt wird. Ihr habt euch von Christus losgesagt und aus der Gnade seid ihr herausgefallen. Das ist hammerhart. Das muss uns wirklich, alle Alarmglocken müssen da angehen. Und das Problem der Galater, sie gaben das auf für eine falsche Gesetzlichkeit. Nicht, weil sie nur irgendwelche Sünden getan haben, sondern weil sie zurück zur Gesetzlichkeit wollten. Sie wollten im Grunde genommen wieder zurück zur Beschneidung, zurück zum alten Bund, zurück zu einem Gesetz, ein Punktekatalog, den sie abarbeiten können und letztlich dadurch hofften sie, Gerechtigkeit zu erfahren. Das hat massivste Auswirkungen für sie, wenn wir Paulus hier einfach mal ernst nehmen in dem, was er lehrt. Obwohl sie dachten, nach bester Absicht zu handeln, haben sie sich dabei von Christus losgesagt und sind aus der Gnade herausgefallen. Boah, das wiegt schwer. Ihr Problem war nicht handfeste Sünde, sondern Gesetzlichkeit. Was bedeutet es, wirklich frei zu sein? Im Epheserbrief lesen wir, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Das Licht bringt nichts als Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Freiheit. Paulus macht hier im Epheserbrief eine ganz wunderbare Aussage und teilt uns damit eine bahnbrechende Offenbarung mit. Etwas, was die Galater nicht verstanden haben. Und was das Problem bei ihnen auch war, dass sie das nicht verstanden haben. Paulus sagt den Christen in Ephesus oder er lehrt sie hier, dass sie nicht mehr Finsternis sind. Viele Christen sind in ihrem Verständnis in der ersten Hälfte dieses Verses stecken geblieben. Denn einst wart ihr Finsternis. Und ganz viele fühlen sich immer noch durch ihr Handeln, weil sie Dinge aus dem Gesetz nicht schaffen. Sie fühlen sich eigentlich immer noch in der Finsternis. Klar, ich habe das Regelwerk, das Gott da aufgestellt hat, nicht geschafft. Und ich glaube, hier ist heute niemand anwesend, keiner von uns, niemand, der das von sich behaupten kann, ich habe die Gesetze Gottes alle gehalten. Ist jemand da? Ich hätte noch ein Stückchen Marzipan. Aber ich glaube, es ist niemand da. Und wir denken, okay, dann bin ich ja noch Finsternis. Das ist dann oft der Umkehrschluss. Das heißt, ich habe eine Liste mit Dingen, die ich getan habe. Daneben ist die Liste mit den Dingen, die ich nicht getan habe. Muss ich irgendwann resümieren, okay, unterm Strich Finsternis. Ein Problem ganz vieler Christen. Sie glauben, dass die menschliche Natur finster ist und finster bleibt. Und versuchen krampfhaft, den Übergang von der Finsternis zum Licht, dem gottgefälligen Leben ohne Sünde, aus eigener Kraft irgendwie zu vollziehen. Aber Paulus macht hier etwas völlig anderes deutlich. Früher, und zwar, er gibt da auch einen ganz festen Grund, ohne Christus waren wir Finsternis. Jetzt, mit Christus, sind wir Licht im Herrn. Wir sind es. Du bist nicht mehr Finsternis, wenn Jesus Christus dein Herr und Heiland ist. Und das stellt dann manchmal schlechtes Handeln nicht in Frage. Wir werden verwandelt von der Finsternis zum Licht. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Nicht du machst dich selber zum Licht, weil du dich ganz doll anstrengst, alles richtig zu machen, sondern du wirst verwandelt zum Licht. Aus der Gnade und Liebe und Barmherzigkeit unseres auferstandenen Herrn Jesus Christus. Ja, wir waren Finsternis, aber nun besitzen wir ein ganz neues Wesen. Wir brauchen uns nicht mehr vor der Finsternis der Sünde zu fürchten. Die Angst vor der Sünde muss von uns genommen werden. In den Gemeinden Land auf und Land ab herrscht am meisten die Angst, es könnte ja jemand sündigen. Und deshalb leben wir unter einem ständigen Kontrollzwang. Wir versuchen das irgendwie zu vermeiden, indem wir Regeln aufstellen. Eltern bewachen ihre Kinder, dass sie nicht sündigen. Hilft's? Ich habe ein bisschen Erfahrung. Hilft nicht. Die machen auch Dummheiten, du kannst es noch da hinterher sein. Du kannst noch so viel Druck aufbauen und noch so viele Regeln aufstellen. Jeder, der Kinder hat, weiß das. Funktioniert nicht. In den Gemeinschaften kontrollieren wir uns, indem wir Regeln aufstellen und sagen, das darfst du nicht, das sollst du nicht, das machst du nicht. Und hilft's? In den Gemeinden wird genauso gesündigt wie vorher. Es ändert nicht. Und Christen denken, Gott kontrolliert mich auch. Er legt mir auch alle seine Regeln vor, damit ja keine Sünde sich breit machen kann. Wir denken, wenn Menschen sündigen, so ist das für uns immer ein enormer Anstoß, der geahndet werden muss, der bestraft werden muss. Das ist das Kernproblem. Wir denken immer, es muss alles bestraft werden. Wenn Leute die Regel nicht befolgen, fühlt sich die menschliche Natur angegriffen und verlangt Bestrafung und Genugtuung für den Gesetzesübertritt. Und wir sind so geprägt, dass wir die Menschen beobachten, um zu sehen, was sie falsch machen. Das ist unsere Kultur. Besonders natürlich bei Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Habt ihr das schon mal beobachtet? Die liebe, gute Frau Käsmann ist besoffen Auto gefahren. Und wir haben alle ein Urteil darüber. Wir haben das alle verfolgt in der Sieste. Die will Christ sein, am besten hinrichten. Das ist unser Problem. Wir denken, jede Regelverstoß oder Regelübertretung muss bestraft werden. So ist unsere Kultur und unsere Gesellschaft aufgebaut. Unsere gesamte Gesellschaft ist voller Sünder, die sündigen. Und natürlich ist unsere Gesellschaft in einer engen Beziehung mit dem Gesetz befangen. Also, wenn du besoffen Auto fährst, kriegst du einen Führerschein entzogen. Aber deswegen wirst du nicht hingerichtet. Und deswegen muss auch kein Rufmord passieren. Und deswegen darf man auch jemanden nicht den Glauben absprechen. Stell dir mal vor, du wärst betrunken gefahren. Als Kind Gottes. Ich möchte nicht wissen, wer von uns nach einem schönen, gemütlichen Abendessen in einem netten Restaurant mit 3 Glas Wein nach Hause fährt. Aber wenn unsere Gesellschaft eine durch Liebe motivierte Beziehung, das ist nämlich das, was Christus meint, wenn wir im Licht leben, dass wir in dieser Beziehung mit der Liebe Christi leben, wenn man das nicht kennt, kann sie nur ein Leben innerhalb von Regeln anbieten. Und je weniger Liebe, umso mehr Regeln. Und wo es viele Regeln gibt, da benötigt es viele Richter. Und die meisten Leute spielen gerne Richter. Wir alle tun das. Wie verhältst du dich denn abends am Fernseher, wenn all das Unrecht der Welt auf dich einprasselt? Du weißt genau, wie derjenige bestraft werden sollte, der das Schlimme da anrichtet. Wie viele Christen, wie du und ich, verurteilen und fordern Bestrafung? Und das ist unser Hintergrund. Und das, liebe Geschwister, das glaube ich, dass deshalb wir nicht frei sind, weil wir das nicht verstanden haben. Das raubt uns unsere Freiheit. Als Kinder Gottes müssen wir uns der Muster des Feindes mal wieder bewusst werden. Es muss uns einfach klar sein, wie leicht es ist, zu verurteilen und Anstoß zu nehmen und was das mit uns macht. Wenn du Anstoß an etwas nimmst, gibst du dir das vermeintliche Recht, deine Liebe zurückzuhalten. Und das übertragen wir auf Gott. Das heißt, du hast die Regeln verletzt. Und das erleben wir auch in unseren Familien, in unserer Gesellschaft. Du hast die Regeln verletzt und das Problem ist, dann liebe ich dich nicht mehr. Dann entziehe ich dir meine Liebe. Dann distanziere ich mich von dir. Dann gehe ich weg. Mit dir möchte ich nichts zu tun haben. Und das übertragen wir wieder auf Gott. Gott hat aber was anderes gesagt. Wenn du untreu bist, bin ich treu. Wenn du die Regeln verletzt, heißt es nicht, dass ich mich sofort zurückziehe. Heißt es nicht, dass du nicht mehr mein Kind bist. Heißt es nicht, dass ich dich nicht mehr liebe. Und das zu verstehen, ist der tiefste Grund der Freiheit. Wenn ich Liebe zurückhalte, kann Angst vor Strafe die Leere in mir füllen und ich werde in meinem Verhalten gegenüber den Übeltätern von einem Geist der Angst geleitet. Und wenn ich der Übeltäter bin, dann leitet mich ebenfalls der Geist der Angst, der ja gerechterweise die Strafe verdient. Angst aber ist alles andere als Freiheit. Angst gebiert Kontrolle. Und wenn wir auf die Sünden mit Kontrollmechanismen reagieren, dann gibt uns dies das Gefühl, immer noch alles im Griff zu haben. Das ist das, was wir oft in unseren Familien, Gemeinden, was unsere Regierung tut. Eine Reihe von Maßnahmen festzulegen, die ein Regelbrecher als Strafe abarbeiten muss, um zu beweisen, dass wir noch alles im Griff haben. Und indem wir das tun, verstärken wir in der Person, die gesündigt hat, die Überzeugung, dass sie sich nicht ändern und keine Verantwortung für ihr Verhalten übernehmen kann. Aber Jesus ist gestorben, um genau das aus der Welt zu schaffen. Er kam und brachte eine ganz andere Welt, ein ganz anderes Handeln mit einer ganz anderen Denkweise. Gnade. Ein ganz anderes Prinzip. Wir haben letztens über die Ehebrecherin gehört. Verdient hätte sie die Todesstrafe. Bekommen hat sie, wenn die dich nicht verurteilen, ich verurteile dich auch nicht. Geh weg und sündige nicht noch einmal. Diese Ehebrecherin, glaube ich, hatte nicht mehr das Problem des Ehebruchs hinterher. Denken wir an Petrus, der Jesus massivst verraten hat. Nicht einmal ups, sondern 3-mal hintereinander. Auf Ansage. Seine Strafe wäre gewesen, mit dir? Nee. Du konntest nicht mit mir wachen, du konntest nicht einmal auf mich warten, du hast dich nicht zu mir gestellt, als es mir ganz schlecht ging, du bist weggelaufen. Mit dir möchte ich nicht mehr. Das ist die typische Reaktion. Jesus macht das nicht. Hast du mich lieb? Ja. Hast du mich wirklich lieb? Ja, dann bleib bei mir. Und selbst im Alten Testament, wo wir eigentlich immer von Gedanken der Forderung der strikten Einhaltung des Gesetzes ausgehen, war es schon anders. Die Gesetze, der Hauptkatalog, ist oft menschengemacht. Es gibt die Gesetze im Alten Testament und dann gibt es unter den rabbinischen Schriften gibt es einen Katalog, der wesentlich mehr ist, der ganz groß aufgebläht ist, wo dann wirklich jeder Einzelpunkt nochmal extra differenziert wird und so weiter. Das ist nicht das, was Gott, glaube ich, will. Gott hatte nur zwei Absichten mit seinem Gesetz. Das Leben in der Beziehung mit ihm und den Beziehungen unter den Menschen zu gestalten. Das ist der Sinn von Gesetz. Tragfähig zu machen. Und in Jesus Christus ist dieses Gesetz erfüllt. In Jesus können wir eine Beziehung zu Gott tragfähig gestalten und die Beziehung zueinander tragfähig gestalten. Und im Alten Testament, wenn wir David anschauen, auch er, ihr wisst um die Schuld Davids, dem Mann nach dem Herzen Gottes. Das ist doch aus unserer Sicht doch jemand, der mindestens aus der Gemeinde ausgeschlossen werden muss, der eigentlich keinerlei Kontakt mehr mit uns verdient, der eigentlich wirklich von uns weg müsste in unserem Gedanken, in unserer Vorstellung. Das war jemand, der nicht einfach, oh, da ist eine schöne Frau und hups, wie konnte ich da nur reinkommen. Wenn wir das wirklich lesen in Gottes Wort, wie David letztendlich zu seinem Ehebruch da wirklich kam, der hat das bewusst getan. Der hat dafür Menschen umgebracht, um das zu vertuschen. Der hat nach unserem Regelwerk hat er so verhauen, wie man es nicht schlimmer hätte verhauen können. Was macht Gott? Straft er ihn? Er lässt ihn die Konsequenzen seines Handels erleben. Sein Sohn stirbt. Aber er straft ihn nicht. Und Gott stellt ihn wieder her. Gott stellt ihn wieder her. Warum haben David und Petrus etwas anderes bekommen, als sie verdient hätten? Es ist nicht in den Regeln und dem Gesetz begründet, sondern in der Gnade und der Art, und ich sage das ganz bewusst, der Gnade und der Art, wie sie Buße verstanden und gelebt haben. Buße und Freiheit, passt das zusammen? In einer vom Gesetz motivierten Gemeinschaft, zum Beispiel die der Schriftgelehrten zur Zeit Jesu, bedeutete Buße, sich mit der Bestrafung einverstanden zu erklären. Du bereust, indem du mir erlaubst, meine Bestrafung an dir auszuüben. Und diese Sache in deinem Herzen, die dich ursächlich dazu gebracht hat, diesen Fehler zu begehen, wird nie zur Sprache kommen. Denn die Liebe und Beziehung wird nie zum Thema gemacht. Aber wahre Buße ist ein Geschenk, welches mit einer Beziehung einhergeht. In Regeln findet sich kein Raum für Buße, sondern nur für Strafe. Das Geschenk, Gott gibt Buße als Geschenk, das Geschenk der Buße, und das gibt Gott uns. Das schafft die Möglichkeit für wahre Wiederherstellung. Sie ist wirklich absolut notwendig, wenn eine Beziehung durch sündiges Verhalten zerstört wurde, wie zum Beispiel bei David. Das ist nötig, wiederhergestellt zu werden. Es ist nicht nötig, ihn zu bestrafen. Und die Buße schafft die Möglichkeit dieser Wiederherstellung. Wenn eine Beziehung durch sündiges Verhalten zerstört wurde, muss sie geheilt werden. Echte Buße kann nur in Beziehung zu Gott, in Beziehung zu Jesus Christus entstehen, wodurch wir mit der verändernden Gnade Gottes in Kontakt kommen. David brachte 7 Tage auf dem Fußboden zu und tat Buße und war und blieb der Mann nach dem Herzen Gottes. Es gab keine andere Bathseba mehr in seinem Leben. Es geschah Wiederherstellung in seiner Beziehung zu Gott und zu den Menschen um ihn herum. Keine Bestrafung. Eine Bedeutung des Wortes Wiederherstellung ist auch Restauration. Kennen wir einen Begriff in der Theologie. Das bedeutet Wiedereinsetzung. Das bedeutet, dass jemand von königlichem Blut, der buchstäblich entthront wurde, wieder auf den Thron gesetzt wird, in eine ehrenvolle Position erhoben wird. Das, was in unseren Gemeinden oft mit gefallenen Menschen passiert, hat nichts mit dem zu tun, was Gott mit gefallenen Sündern tut. Mit dem, von dem, wenn Jesus uns aus der Finsternis ins Licht verwandelt. Du wirst wiederhergestellt. Es geht nicht darum, jemanden zu bestrafen. Gott stellt diejenigen wieder her, die Buße getan haben. Und Buße bedeutet nicht, ich gebe dir das Recht, mich jetzt zu bestrafen. Sondern Buße bedeutet, ich bitte um Wiederherstellung. Ich möchte meine Beziehung zu Gott wiederherstellen. Dafür brauche ich Jesus. Ich möchte meine Beziehung zu dem Menschen, den ich verletzt, an dem ich schuldig geworden bin, wiederherstellen. Strafe stellt nicht her. Gott stellt David wieder her. Jetzt ist er wieder ein Kind Gottes, ohne irgendwelchen Makel. Du brauchst dich nicht schämen, wenn du wiederhergestellt bist. Du brauchst keine Schuldgefühle entwickeln und keine Angst vor Strafe mehr haben. Das ist Freiheit, wie sie größer nicht sein kann. Die Galater haben das völlig falsch verstanden und falsch gemacht. Sie sind zurück in eine völlig unangebrachte Gesetzlichkeit zurückgegangen. Paulus macht es daran fest, dass er ihnen vorwirft, dass sie wieder die gesetzliche Beschneidung wollen, obwohl sie doch durch die Liebe Jesu freigemacht wurden und zu Kindern Gottes, wahren Kindern des Lichts erlöst wurden. Aus der Liebe Gottes wurde bei ihnen Furcht vor Strafe, Furcht, etwas falsch zu machen. Aus der Freiheit wurde Kontrolle und aus dem Licht Dunkelheit. Ich befürchte, dass wir auch diese Fehler oft begehen, dass wir immer wieder in die Gesetzlichkeit zurückkehren, kontrollieren wollen, Regeln aufstellen, Erkenntnisse aufstellen, die sich dem anderen unterordnen müssen, dass wir uns vor der Sünde fürchten und dabei unsere Freiheit verlieren. Freiheit aber gewinnen wir nicht durch Bestrafung, sondern durch Gnade. Gnade empfangen wir, wenn wir, wie eben beschrieben, aufrichtig Buße tun, das Geschenk der Buße annehmen. Freiheit zu erfahren bedeutet, ein biblisches Bild von Gott und von Jesus Christus zu haben, nicht das Bild der Gesetzeslehrer. Freiheit zu erfahren bedeutet, das Geschenk der Buße immer wieder neu anzunehmen, besonders dann, wenn ich gefehlt und versagt habe. Freiheit zu erfahren bedeutet, sich nicht mehr von den Mächten der Finsternis quälen zu lassen, sondern zu begreifen, dass Jesus uns zu Kindern des Lichts gemacht hat. Wir sind Kinder des Lichts und damit frei, Gottes Liebe mit anderen zu teilen und frei, nicht mehr zu urteilen. Stell dir einmal vor, unsere Gemeinde, ein Raum mit ganz vielen Kindern des Lichts. Ein Raum, in dem auch meine Fehler nicht mehr angeklagt und bestraft werden, sondern wo ein Schutzraum für wahre Buße ist, ohne Peinlichkeit, ohne Angst, wo wir wiederhergestellt werden, wo wir in unserem Versagen, in unserer Schuld, in unserem Dilemma, in dem wir stehen, und wenn es noch so gesellschaftlich zu ächten wäre, wiederhergestellt werden können. Das ist für mich Freiheit. Für mich ist das Freiheit und der Himmel auf Erden. Amen.